Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 143. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und wir machen heute nochmal eine kleine Solo-Session. Ich werde euch noch ein bisschen was erzählen und danach schalten wir zu mir auf den Biohof Burg, wo es um Sauerkraut selber machen geht. Und da habe ich ein paar Leute interviewt, die dazu was erzählen möchten. Aber vorher, wie gesagt, einfach noch ein paar Minuten mit mir alleine, weil ich habe wieder sehr viel erlebt in den letzten, ich glaube, 2-3 Wochen, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Jetzt ist es bei mir der schöne, sonnige Sonntagmittag. Eigentlich müsste ich ja in der Küche bei meinem Sonntagsbraten stehen, aber ich habe gedacht, es muss einfach Zeit für euch da sein und die 20 Minütchen nehme ich mir jetzt sehr gerne, um euch noch ein paar Sachen zu erzählen. Genau, und es ist zwar Sonntagmittag, aber bei uns gibt es da sonntags eine Tradition, die man hier und da schon mal findet. Das ist Frühshoppen. Das geht aber, glaube ich, eigentlich schon um 10:30 oder noch früher los. Ich glaube, nach der Kirche macht man das auf dem Land. Habe ich noch nie gemacht. Aber ich habe ein kleines Bierchen hier stehen. Das habe ich jetzt richtig Lust drauf. Das habe ich bei einem Event vor 2 Wochen probieren dürfen. Ich mache es mal gerade auf. Das ist ein Dosenbier. Das ist ein Tasty Juice von Lervik. Das kommt aus Amerika. Und das ist das Besondere an diesem Bier. Es ist ein IPA. Das heißt New England Style IPA. Und dieses New Style, was da so drin mitschwimmt, das ist ein naturtrübes IPA. Also was sehr, sehr trüb ist, was man eigentlich so nicht haben möchte. Das kommt durch einen hohen Anteil von Weizen und Hafer, der nicht rausgezogen wird und hat auch, ich glaube, doppelt gehopft. Hat einen wunderschönen, also man riecht daran, man hat das Gefühl, es ist eine sehr fruchtige Limonade. Und schmeckt dann auch sehr, ja, limonadig, wenig. Bitter ist es schon. Ist schön bitter, aber hat einfach ein. Könnte fast ein Mittagessen sein, würde ich sagen. Einfach durch seine Gehaltvolle, durch diese ganzen Trübstoffe, die da drin sind. Also ein sehr schönes Bier. Das habe ich auf einem Event getrunken in Düsseldorf. Da hat Don Kane eingeladen. Das ist ein Fleischversandhändler aus, ich glaube auch aus der Schweiz. Genau wie wir das bei Luma auch schon hatten. Und die veredeln halt auch Fleisch. Und der Event ging darum, um deutsches Wagyu. Und es ging um Full Blood Wagyu. Das heißt, es gibt ja sehr viele Wagyus, die ihr in Deutschland schon kaufen könnt, egal wo es dann auch eher importiert wird. Und da ist eine Quereinsteigerin, die hat sich, ich glaube, sie war Zahnärztin und wollte schon seit ihrem ihr Kindheitstraum war schon immer, dass sie Rinderzüchterin werden wollte. Also ich glaube, sie wollte sogar schon mal als Jugendliche dann auswandern nach Brasilien, Argentinien und wollte da eine Rinderzucht betreiben. Das war so ihr Wunsch und wie das dann halt so ist mit solchen Träumen und dann auch der Zukunftssicherheit, ist sie dann halt von ihren Eltern auch dazu bequatscht worden, was Richtiges zu lernen, hat dann studiert, ist Zahnärztin geworden, hat 2 Kinder gekriegt und dann kam eins zum anderen. Ich glaube, sie hat erzählt, das waren dann Klassentreffen, wo sie sich halt unterhalten, was hättest du eigentlich gemacht, wenn du nicht das und das gemacht hättest? Und da hat sie dann wieder gesagt, ja, eigentlich wollte ich Rinderzucht machen. Und das ist ihr dann 2-mal kurz hintereinander passiert, dass sie das erzählt hat. Und sie hat gesagt, warum eigentlich nicht? Und dann hat sie einen Bauern gefunden, wo sie Weideland ankaufen konnte, pachten konnte. Und dann hat sich das halt so entwickelt. Und sie ist da wirklich, sie ist Quereinsteigerin, aber findet das ganze Thema fasziniert sie unendlich, schon ihr ganzes Leben lang, und deswegen hat sie das halt angefangen, und dann hat sie sich halt Wagyus angeschafft. Sie hat mit Fleckvieh angefangen und hat dann Wagyus dazugenommen, und das, so hat sich das halt immer mehr entwickelt, und es ist eine sehr ehrliche Haltung dieses Wagyus, weil es wird halt nur, ich weiß nicht wie viele Tage oder immer, draußen gehalten. Die Mütter werden und die Kinder werden überhaupt nicht getrennt. Also es ist ein sehr harmonisches Aufwachsen, würde ich sagen. Und bei diesem Event von Don Carnaval, die haben sich halt gefunden, wurde dann ja ein Rücken von diesem Wagyu zerlegt und dann auch natürlich als Steak verkostet. Ja, und auf diesem Event war ich, und da gab es dann auch Bier. Ich muss es verlinken, das war, ich glaube, Beyond Beer hatte einen Stand da. Die haben dann auch verschiedene Biere gehabt. Es war ein Messerstand da. Büffel Bill war da. Die haben da, weil sie jetzt nicht auch Fleisch machen wollten, Mozzarella, italienischen Mozzarella zum Verköstigung gegeben. Also Büffel. Ich muss sagen, Büffel. Büffel, den einzig wahren Mozzarella für mich. Gab es da zur Verkostung. Es war eine echt schöne, runde Sache. Bin ich auf Einladung reingekommen. Der Camillo von Don Caruso Barbecue hat mich da nochmal weiterempfohlen. Da bin ich natürlich sehr gerne der Einladung gefolgt und habe wieder viele nette Leute getroffen. Wieder gesehen, muss man natürlich auch sagen. Und die Clique, mit der wir in Paris waren, waren sehr viele Leute da. Ja, war ein schöner, runder Abend. Und so komme ich dann auch wieder zurück zum Bogen, zu diesem Bier. Ja, das war dann auch kurz, bevor ich in Urlaub gefahren bin. Martin war ja auch in Holland, in seinem schönen Ferienhäuschen. Und ja, ich war leider zu weit weg. Also wir hätten, glaube ich, 2,5 Stunden Fahrt gehabt, haben uns getrennt. Deswegen haben wir auch nicht drüber nachgedacht, uns irgendwo mal zu treffen, was echt schön gewesen wäre. Wir hatten ein kleines Ferienhäuschen direkt an einem See mit Bötchen, die da immer dann vorbeigeschippert sind. Und ja, mal noch ein bisschen Ruhe. Eine Woche schön easy. Wir hatten echt noch Glück mit dem Wetter. Und ja, da haben wir dann auch viele Sachen einfach mal gekocht. Ich gucke mal gerade, was auf Instagram so zu sehen ist. Ganz witzige Story, genau. Austern. Ich habe in einem Fischgeschäft Austern gesehen. Oh, musst du die unbedingt mitnehmen. Es war, ich glaube, es war ein Samstag, wo wir die gekauft haben. Die Geschäfte hatten so bis 17, 18 Uhr noch auf. Und auf einmal merke ich so, Mist, wie kriegst du die Dinger denn auf? Ich habe mein Austernmesser zu Hause gelassen, im Ferienhaus gab es auch keins. Man hat ja schon mal gerne das Austernmesser in den Körbchen beiliegen, so bei den, je nachdem welche Austern man kauft, hat man echt Glück. Wenn man so ein 12er-Kistchen holt, liegt halt ein Messerchen dabei. War aber nicht. Also, ich hatte zwar Kochmesser dabei, aber die waren auch alle zu schade, um damit zu versuchen, eine Auster aufzubrechen. Weil, was man halt braucht, ist ein sehr stabiles Messer. Eine sehr feine Klinge vorne. Also habe ich kurzerhand überlegt, ich kaufe mir einfach einen Schraubenzieher. Und wenn man die Auster halt in der Hand hält und die Öffnung, also wo sie die aufklappt, zu einem hält, ist genau hinten, da wo das Scharnier sitzt, ist eine Öffnung, wo man halt mit diesem Messer reinstechen muss. Und dann bricht man hinten eigentlich auf. Und wenn man dann halt ein schönes Messerchen hat, kann man dann mit dem Messer oben am Deckel vorbeischrappen, trennt den Muskel durch und dann kann man das oben abnehmen. Also Schraubenzieher gekauft und ich hatte, glaube ich, 11 Austern. Quote war, glaube ich, 9 von 11. Eine war schlecht und eine habe ich partout nicht aufgekriegt. Und dann war es eigentlich, ja, dafür, dass kein Austernmesser zur Hand war, war das auf jeden Fall eine echt gute Quote. Es waren wilde Austern. Wilde holländische Austern. Nicht so gut wie die, die ich in der Markthalle 9 gegessen habe, was eigentlich mein absoluter Favorite war. Das war aber nochmal spezielle. Das war die alte europäische Auster, die ich da in der Markthalle 9 gegessen habe. Das hier waren halt so, oh, ich habe jetzt die Rassen nicht mehr im Kopf, aber es war halt die klassische die jetzt bekannte Auster, die man halt so sehr viel bekommt, was nicht die ursprüngliche europäische Auster ist. Aber die habe ich dann auf jeden Fall mit einem Werkzeug geknackt. Ja, so viel zu Holland. In der Woche, wie wir nach Holland gefahren sind, habe ich auch noch ein weiteres Projekt abgeschlossen. Wir haben hier, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Das sind Bohnen. Das ist das Ahrtaler Köksien. Ich habe in dieser Woche meine Ernte eingefahren. Oder sagen wir so, mein Onkel, der mich dabei unterstützt hat, hat die Schoten von den Stangen geschnitten. Und in der Woche musste ich diese ganzen Schoten dann noch poolen. Und diese Arbeit hätte ich mir echt nicht so aufwendig vorgestellt. Ich hatte Ahrtaler Köksien, ich weiß nicht, ob das euch schon mal ein Begriff ist, ich habe das schon bestimmt mehrfach von erzählt, das ist eine Bohne, die auch in der Asche des Geschmacks von Slow Food verankert ist. Es ist eine sehr alte Sorte, die ursprünglich hier aus dem Ahrtal kommt, also die hat hier ihren Ursprung und ist deswegen als besonderes Produkt auch in diese Asche gekommen. Es ist aber sehr schwierig, sie zu bekommen, also wenn man sie jetzt verkochen möchte. Also ich habe hier in der Stadt meinen Gemüsehändler meines Vertrauens jetzt jahrelang immer wieder Kleinstmengen irgendwie bekommen, war immer sehr froh, dass das möglich war. Er hat mich schon jetzt seit bestimmt 3 Jahren gesagt, das war das letzte Mal, dass er welche bekommen hat, weil das war ein altes Ehepaar, was sie in ihrem Garten angebaut hat. Die können das jetzt nicht mehr, die waren dann weg. Dann kam jetzt zum Glück Anfang dieses Jahres noch ein Landschaftsgärtner hier im Ahrtal in Ahrweiler, der die nochmal angebaut hat. Ein wirklich sehr, sehr schönes Produkt. Wirklich sehr gut, sehr gute Qualität. Da habe ich dann ein paar Säckchen von gekauft und habe auch nach den Eisheiligen dieses Jahr selber diese Bohne ausgesät, weil ich einfach gedacht habe, du kannst das jetzt nicht mehr dem Zufall überlassen, dass Leute hier, dass du immer von anderen abhängig bist, wir machen das jetzt selber. Und so eine Bohne ist ja eigentlich recht arm an Arbeit. Wir haben keine Bohnenstangen gesetzt, weil die auch sehr teuer sind. Wir hatten noch Baustahlmatten. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wo man auch Beton dran gießt. Das sind einfach diese Karos an Eisen. Wir hatten diese Matten noch da, in den Boden gesetzt, hatten die mit Stangen befestigt, also mit Eisenstangen im Boden verankert so, und da konnten die Bohnen dann dran hochranken. Und jetzt es müsste Mitte Oktober gewesen sein, dann waren halt die Schoten trocken, also man muss die Schote an der Stange oder jetzt an der Matte trocknen lassen, nimmt sie dann ab, lässt sie dann noch ein bisschen weiter trocknen und kann sie dann aus dieser Schale pulen. Man hat dann richtig kernige, richtig feste Bohnen, wie ihr das auch aus dicken Bohnen, getrocknete dicke Bohnen kennt. Und diese habe ich dann aus diesen Schoten holen müssen. Es waren 2 große Ikea-Tüten voll mit Schoten. Und da habe ich bestimmt 6 Stunden auf der Bank gesessen. Zum Glück lief ein bisschen Fußball, Champions League oder was es war, oder DFB-Pokal, keine Ahnung. Ich habe da gesessen und habe diese Schoten gemacht, 2 Abende lang. Und so gern ich das mache, also ich auch Erbsen poolen, finde ich eine wahnsinnig meditative Aufgabe, macht mir wahnsinnig Spaß. Aber ich muss schon sagen, so nach 3 Stunden vergeht einem da schon ein wenig die Lust. Mir tun die Finger weh. Du hast Blasen gab es jetzt noch nicht, aber weil es immer wieder die gleiche Bewegung ist. Und da kann dann ja irgendwann schon die Lust vergehen. Na, auf jeden Fall habe ich jetzt meine eigenen Köksien und habe auch in Holland den Klassiker damit zubereitet. Also diese Bohne kommt standardmäßig in die Köksiersuppe. Das ist eine Suppe mit Schweinespeck und Rinderbrust, glaube ich, oder Bug. Also Rindfleisch und Schweinespeck am Stück wird halt mit in der Suppe gekocht oder mit den Bohnen gekocht und wird dann zerpflückt und kommt natürlich wieder mit Suppengemüse. Also man hat so einen deftigen Eintopf, aber halt mit dieser besonderen Bohne. Die Bohne sieht aus ein bisschen wie ein Wachtelei. Die habt ihr bestimmt auch schon mal woanders gesehen. Die hat ein leicht, ja, was würde ich sagen, leicht rosa Grundfarbe und hat dann lilane Sprenkel. Manche verwechseln die auch schon mal mit so einem Wachtelei, weil das ist ja nicht das Gleiche. Also von der Färbung her. Es gibt auch Bohnen, die sehen wirklich aus wie Wachteleier, aber das Kökschen hat wirklich nochmal einen ganz anderen Look. Meine haben an der Naht, also da, wo sie mit der Schote verbunden waren, wo das so ein weißes Auge ist, wo halt mal die Nährstoffe geflossen sind, ist ein kleines Auge, was so ein bisschen orange feurig leuchtet. Also ich liebe diese Bohne anzuschauen. Schade ist, dass sie beim Kochen halt ihre Farbe ein bisschen verliert. Sie werden halt eher Richtung weiß, trüblich, pink, so lila. Also das ist aber nicht kräftig, ne? Also sie sind halt nur nicht wie weiße Bohnen, dann schneeweiß und dick. Diese hier werden dick und haben halt so einen kleinen lila Stich im Weiß. Das würde ich gern mal halt eigentlich diese Farbe erhalten, aber ich glaube, das ist einfach unmöglich im Zusammenhang mit Garkochen. Ja, also diese Suppe habe ich dann im Urlaub zusammengekocht. Bei mir im Blog findet ihr auch noch einen kleinen kurzen Bericht darüber, auch Fotos, wie diese Bohne gewachsen ist, wie ich diese Bohnen alle geschält habe. Da seht ihr dann auch die Schoten. Und in Kürze veröffentliche ich auch mein Rezept für die Köksis-Suppe. Ich würde sagen, wenn ihr Bohnen haben möchtet, ne, ich schicke euch gerne eine kleine Menge. Also am liebsten eigentlich, wenn ihr einen Garten habt und ihr wollt sie anbauen, das wäre nämlich das Allerwichtigste. Weil diese Bohne muss ja auch irgendwo erhalten werden. Und es gibt dann viele Gärtner, die bauen diese halt jährlich an, einfach nur, um wieder nur das frische Saatgut zu haben, um im nächsten Jahr wieder anzubauen. Schöner ist es natürlich noch, wenn Leute das anbauen zum Verzehr oder auch Leuten weitergeben, dass sie es verzehren können, damit halt einfach auch der, ja, es ist genau wie mit Schweinen, du kannst halt Schweine nicht einfach nur züchten, damit sie da sind, sondern man erhält sie am besten, indem man sie auch isst. Ne? Das würden vielleicht die Vegetarier und Veganer jetzt nicht so gerne hören. Das ist ja, wie gesagt, für mich auch auf jeden Fall eine Frage der Aufzucht und der Behandlung und auch des Tötens nachher, dass das auch alles ordentlich ist. Das ist Minimum, was dann halt gegeben ist, aber dass so Rassen und auch Sorten erhalten werden, erreicht man wirklich am einfachsten über auch, ja, Verzehr. Und ich schicke euch gerne Bohnen zu. Je nachdem, wie viele das sind, muss dann vielleicht das Los entscheiden. Ich würde sagen, ich verlose, ich guck mal, das war so viel Arbeit. Ich verlose 2 Pakete mit Bohnen, dann könnt ihr die Suppe nachkochen. Einfach bitte in die Kommentare schreiben, wenn ihr Suppe haben wollt. Alternativ würde ich euch kleine Pakete schicken zum Aussehen, was beim Aussehen wichtig ist. Wenn ihr die bekommt, ich werde die vielleicht in kleine Vakuumbeutel einschweißen, dass ihr die einfriert und im nächsten Jahr rausholt zum Aussehen. Weil diese Bohne hier, die ist ja auch nicht mit Pestiziden oder irgendwas behandelt. Es kann sein, dass hier ein Käfer ein kleines, wirklich ganz mini kleines Ei reingelegt hat. Und wenn das in die Bohne jetzt rumliegen habt, wird dieser Käfer irgendwann schlüpfen und wird die Bohne von innen aushöhlen und wird damit die Bohne zerstören. Das heißt, ihr könnt sie im nächsten Jahr nicht aussehen. Ich habe Saatgut Anfang des Jahres extra dafür gekauft. Ich glaube, es waren 6-7 Pakete von einem, der das eigentlich auch professionell betreibt. Und diese ganzen Bohnen waren kaputt. Es waren überall, in der Tüte lagen halt die Böhnchen und die toten Käfer und ich konnte keiner dieser Bohnen aussehen. Deswegen, wenn ihr das aussehen wollt oder auch wenn ihr es jetzt nicht direkt essen wollt, denkt drüber nach, die Bohne einzufrieren. Weil das wäre echt schad drum, wenn ihr sie nicht aussehen oder nicht mehr essen könntet. Also, ich verlose 2 Pakete dieser Bohne, damit ihr diese Suppe zubereiten könnt. Rezept findet ihr, wie gesagt, in Kürze dann auch bei mir im Blog. Dafür einfach in die Kommentare schreiben, ich würde gern die Suppe machen. Dann ziehe ich daraus die Lose. Wer sie anbauen möchte, kriegt natürlich dann irgendwie so 10, 12 Böhnchen. Schicke ich gerne zu in kleinen Mengen. dass ihr die dann aussehen könnt. Und dann können wir ja schauen, wie es im nächsten Jahr läuft. Wir können uns gegenseitig auf dem Laufenden halten, wie die neue Bohne denn ankommt bei euch im Garten. Ist er, wächst sie los? Wie viel habt ihr dann an Ertrag gehabt? Also ein kleines Gewinnspiel, das Küchschen-Gewinnspiel, 2 Pakete zum Essen und je nachdem, wie viele, schicke ich euch gerne allen, die diese Bohne aussehen möchten, diese Bohne dann zu, dann 10, 12 Böhnchen pro Paket. Ich werde einfach mal sehen, wie viele Anfragen dafür rankommen. Also meldet euch in den Kommentaren und ja, dann viel Glück dabei. Und spread the word, ne? Erzählt jedem von den Kökschen und am liebsten, wie gesagt, ihr müsst es einfach mal probiert haben, ihr müsst sie gegessen haben. Ich habe die Suppe 2 Tage lang im Urlaub gegessen und habe sie einfach nur gefeiert. Das Schöne daran war noch, weswegen dieses Rezept, was ich dann auch fotografiert habe, was ganz Besonderes war, es war von meinem eigenen Schwein, war der Speck. Es war leider nur fetter Speck, durchwachsener Speck ist besser. Aber es war geräucherter, fetter Speck von meinem Schwein drin. Es waren meine eigenen Bohnen drin. Und es war eine Rinderleiter von dem Bauernhof drin, wo auch unsere Schweine gestanden haben. Ich glaube, das Rind hieß Ferdinand. Oder? Ne. Ich habe den Namen nicht mehr genau parat. Ich müsste nochmal nachfragen. Da habe ich dann auch halt Suppenfleisch gekauft. Das war halt diese Rinderleiter. Das habe ich alles zusammen gekocht mit noch ein bisschen Suppengrün. Und ja, da gab es dann dieses besondere Süppchen, was dann wirklich sehr, ja, sehr regional war, einfach durch die Tiere, die da auch schon drin waren. Das Gemüse war leider in Holland gekauft, das hatte ich jetzt leider auch nicht angeboten. Lauch, Sellerie, Möhre. Das wäre natürlich jetzt der Oberhammer gewesen, wenn das auch noch aus irgendeinem Garten hier im Tal gewesen wäre. Aber naja, kann ja nicht alles haben. 3 Komponenten waren auf jeden Fall schon mal sehr regional. Ja, also bin ich ja froh, dass wir jetzt hier noch ein kleines bisschen erzählt haben. Es sind schon 22 Minuten so lang. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich schon wieder im Monolog erzählen kann. Habe ich noch was vergessen? Ne, hier sieht gut aus. Ja, dann würde ich sagen, also, wir schalten jetzt zu meinem alter Ego nach Bornheim. Der nimmt euch dann mit ins Sauerkrautcamp. Und da haben wir auch viele Leute, ich glaube, ich habe 3 Leute interviewt zu dem Thema. Und das war wirklich eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Sehr persönlich, es sind halt wirklich Food-Freaks da. Und das Witzige war, es waren halt nicht so Food-Blogger-Freaks, sondern man darf es ja nicht sagen, aber es waren auch ältere Menschen da, die halt total für das Thema gebrannt haben, die sich halt bei Slow Food engagieren, die einfach das Besondere darin sehen. Und ja, da würde ich sagen, schalten wir jetzt hin. Vergesst nicht das Kökschen-Gewinnspiel. Einfach bitte in die Kommentare schreiben. Aber auch nur, wenn ihr Bock habt. Ne? Also ich möchte nicht, dass ihr die Bohnen habt und dann versauern die, weil dafür ist es echt, echt zu schade. Und wenn sie euch nicht, bereitet sie nur zu. Ihr könnt auch was anderes damit machen. Ihr könnt damit auch einen Salat machen oder eine Bohnenpaste. Was Vegetarisches daraus kreieren. Einen Salat. Ich bin da wirklich offen für alles. Ihr könnt mir gerne Rezepte dann schicken oder Fotos von euren Gerichten oder einen Audiokommentar, wie es euch geschmeckt hat, ob es was Besonderes für euch war oder nicht. Und ganz besonders würde ich mich halt auch freuen, wenn Leute mit Garten sich bei mir melden würden und die Bohne anbauen möchten. Ich weiß von jemandem, dem habe ich sie dieses Jahr gegeben, der hat sie leider immer noch nicht bei unserem Zwischenhändler abgeholt und hat sie nicht ausgepflanzt. Da finde ich sehr schade. Aber naja, vielleicht hört das ja und setzt nochmal alle Hebel in Bewegung und holt sie noch ab. Gut, dann euch noch einen schönen Sonntag. Die Folge geht gleich direkt online und viel Spaß noch.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin heute auf dem Biohof Burch in Bornheim. Da hattet ihr auch, glaube ich, schon mal eine Podcast-Folge von gehabt. Folgennummer müsste ich jetzt lügen, aber da ging es ja damals, um so ein bisschen einen Demeterhof kennenzulernen, wie das Ganze so funktioniert. Und ich bin jetzt heute hier ganz explizit für ein Event und heute geht es um Sauerkraut. Hier wird eigener Kohl angebaut und dieser Kohl wird dann zusammen mit Slow Food bei einem kleinen Event, ich glaube es sind 30 Leute da, die konnten sich über Slow Food anmelden, die dann zusammen Sauerkraut produzieren. Das heißt, er wird zuerst geschnitten, auf großen Brettern gestampft. Aber zu dem ganzen Prozedere werde ich jetzt mal ein paar Leute dazu holen, die sich damit noch viel besser auskennen. Und ja, dann lernen wir heute mal etwas über Sauerkraut.
Ich bin Iris Schöninger. Ich bin Slowfood-Mitglied aus Überzeugung. Und
in welcher Regionsgruppe?
In der Gruppe Bonn.
Gruppe Bonn,
ja.
Okay.
Ja, bin mal über einen Urlaub in Italien darauf gestoßen.
Und ah, okay, ja. Das ist der Geburtsort von genau, Slow Food.
Genau, und dann habe ich mich da mal umgehört und bin eigentlich mehr und mehr zum Fan geworden.
Okay, und wir sind heute hier zum Sauerkraut machen. Das hast du ein bisschen initiiert?
Genau. Ich mache das, also ich wirke hier schon ein paar Jahre mit, habe das... Habe immer mitgestampft die letzten Jahre, unter anderem auch deshalb, weil ich, wie gesagt, als Kind im Schwarzwald damit groß geworden bin und meine Familie das immer schon gemacht hat. Und ich wollte es wieder aufgreifen und das ist eine tolle Sache. Also ich habe immer ein ganzes Jahr mein Sauerkraut im Keller stehen und dieses Jahr habe ich gesagt, ich organisiere das jetzt.
Ah, sehr schön. Wir sind hier, bist du da auf den Lothar zugegangen hier vom Biohof Burch oder wie kam es dazu, dass es, die machen das schon länger hier?
Wir machen das schon ein paar Jahre. Also die Gruppe Bonn macht das schon ein paar Jahre. Angefangen hat es im Bergischen Land. Die Gruppe hat das eigentlich initiiert und dann wurden es immer mehr. Dann haben wir es in verschiedenen Orten gemacht. Und wir sind, ich glaube, das dritte oder vierte Mal schon hier auf dem Biohof Burch.
Warum sollte man sein Sauerkraut selber machen?
Weil das eine super Art ist, immer Gemüse im Keller zu haben, den ganzen Winter. Absolut vitaminreich. Braucht überhaupt keine komplizierten Aufbewahrungsmethoden, ist gesund und kann für alles verwendet werden.
Jetzt kommt natürlich die K.O.-Frage, warum kann ich das auch im Supermarkt kaufen? Wo ist der Unterschied?
Ja, das Sauerkraut im Supermarkt ist in der Regel tot. Also das ist konserviert, eingekocht. Aber das ist lebendiges Sauerkraut. Da ist noch die Milchsäuregärung drin und das ist das total Gesunde da dran.
Also selbst wenn man rohes Sauerkraut beim Metzger kauft, das ist auch schon nicht das, was wir jetzt hier haben?
Das kann auch sehr gutes Sauerkraut sein. Das kommt darauf an, okay, wie der Metzger das macht.
Wenn der selber macht, ist natürlich die Frage.
Also wenn das aus dem großen Pott kommt, wo er das einfach immer wieder abfüllt, dann ist das in Ordnung.
Ah, okay. Und ich habe jetzt ja gesehen, es ist viel Arbeit. Also man muss schon Muckikraft haben. Und wann ist es jetzt frühestens fertig? Wann kann man das erste Sauerkraut essen?
So 4-5 Wochen ungefähr ab heute.
Okay.
Also man kriegt das ein bisschen mit. Man sieht ja dann, wie der Gärungsprozess in Gang kommt. Dann fängt es an zu blubbern. Dann hört man dann immer so die Geräusche und stellt das dann ins Kühle. Und ich persönlich fange immer so Ende November damit an und gucke, wie schmeckt das jetzt.
Okay.
Und wenn es zum Beispiel dann noch nicht richtig klasse ist, dann kann man das auch noch mal ein bisschen in die Wärme stellen, dann gärt das noch mal ein bisschen weiter.
Bei welcher Temperatur sollte man das denn stellen? Also man hieß ja immer in den Keller, aber wie warm oder kalt soll das ungefähr sein?
Dass man ja, es darf keinen Frost haben, sonst sterben die Bakterien ab.
Mhm.
Und ja, so bis zu 10, 12 Grad ist okay. Aber in einer warmen, geheizten Wohnung ist das nicht so toll. Das heißt, das kann man machen, aber dann geht das sehr schnell, dann fermentiert das extrem schnell und dann hält sich das nicht so lange.
Okay, aber vom Aroma her ist es auch anders, wenn es so schnell geht? Hat man da noch viel Aromen da drin, wenn man es in der Wohnung machen würde? Oder ist das...
Ja, das verändert sich halt immer weiter. Also es ist so, das Sauerkraut ist am Anfang eher milder und ein Jahr später ist es dann ein bisschen saurer und ein bisschen rezenter. Und das hängt von der Art ab, wie man das gewürzt hat. Das hängt aber auch von der Temperatur ab, wie schnell das sich verändert.
Ja, also kann man das denn zum Beispiel auch in den Kühlschrank machen oder ist das dann wieder zu kalt?
Das ist zu kalt.
Weil Frost würdest du da ja nicht kriegen, aber
Ja, eine Zeit lang kann man das machen, aber das Sauerkraut muss ja auch immer in dem Saft sein. Also im Kühlschrank habe ich dann ja nicht in den Loft drin. Und dann,
also wenn ich diesen Topf hier in den Kühlschrank stellen würde, würde das funktionieren?
Das kommt drauf an, wie, ja, es ist eigentlich zu kalt.
Ah, okay. Wir haben ja auch eben gelernt, also vorher Hände waschen muss man gar nicht.
Nein.
Warum?
Weil die Handbakterien, also die Hautbakterien sind wichtig. Die sind wichtig, damit die Gärung in Gang kommt. Und die geben natürlich auch nochmal die persönliche Note.
Okay, also man soll jetzt nicht mit patschdreckigen Händen das machen, aber es geht halt schon darum.
Genau.
Also die Bakterien sind dann für diese Milchsäurevergärung verantwortlich.
Das ist wie so ein Starter.
Ah, okay. Wie man das ja auch bei Brot, bei Wein zum Beispiel hat. Mhm. Hast du nette Rezepte? Was machst du mit dem Sauerkraut? Du machst da wahrscheinlich nicht nur mal Kartoffelpüree dazu und dann bist du zufrieden. Du hast ja wahrscheinlich Ideen.
Also mein Lieblingsessen als alte Schwäbin ist Sauerkraut mit Spätzle.
Okay.
Natürlich geht es auch mit Kassler oder mit Leberwurst und Kriebenwurst oder als Sauerkrautsalat esse ich auch sehr gern mit ein bisschen Ananas oder Apfel drin.
Wie machst du den? Du kochst den Sauerkraut?
Das ist dann roh mit ein bisschen Sahnejoghurt und Zitronensaft. Mhm. Und dann kann man ein bisschen Ananas oder geraspelte Äpfel und ein paar Walnüsse reinmachen.
Okay, also man kann ihn auch so roh essen aus dem Topf?
Ja. Also sowieso. Also sehr gesund ist, wenn man jeden Tag so eine ganze Handvoll frische Sauerkraut isst. Das ist gut fürs Immunsystem, weil diese Milchsäurebakterien sind einfach gut für den ganzen Organismus.
Es ist auch ja viel Vitamin im Kohl drin und wenn es nicht erhitzt, ist es auch alles aktiv. Machst du auch was aus dem Saft? Es gibt ja auch Sauerkrautsaft oder sowas. Kann man ja auch trinken.
Ich trinke das.
Ja?
Ja, ich trinke das. Also meinen Saft, den ich im Topf habe, den trinke ich dann einfach.
Ah, okay. Wir haben ja eben auch mal gehört, es wird auch schon mal eingefroren. Also wenn jetzt nach 6 Wochen das Sauerkraut für Sie fertig ist, frieren Sie es ein. Du lässt es die ganze Zeit weiter im Topf bis zu einem Jahr und isst das, oder?
Ja, ich lasse das. Also ich habe einen guten Keller, der ist okay.
Mhm.
Und dann brauche ich das nicht. Einfrieren würde ich nur dann, wenn ich eine sehr warme Wohnung habe und wenn ich dann Gefahr laufe, dass das sehr schnell fermentiert.
Mhm.
Andererseits ist natürlich das Eingefrorene nicht mehr ganz so lebendig von den Bakterien
her. Okay. Hast du schon mal was mit Kimchi gemacht? Das ist ja auch eine Kohl. Verarbeitungsart, um es einfach länger zu benutzen?
Ich selber nicht. Ich mag es nur sehr gerne. Ich würde aber gerne wissen, wie es geht. Ich habe mich jetzt noch.
Hast du noch nicht gemacht? Ja, ich war mal auf einem Kochkurs, da haben wir das mal gemacht. Das ist eigentlich sehr, sehr einfach. War sehr, sehr spannend.
Das ist das Nächste, glaube ich, was ich mache, weil ich habe auch noch mal fermentieren gelernt, auch bei so einem Slowfood-Kurs und ich muss sagen, das ist so toll. Ich kann das ja mit jedem Gemüse machen.
Ja.
Ich habe jetzt auch noch einen anderen Topf im Keller, so einen großen mit Bohnen und Zucchini und alles fermentiert.
Was ist da drin?
Bohnen. Also es ist wunderbar. Und sobald der leer ist, mache ich jetzt die ganzen Wurzeln da rein.
Ah, und werden die auch so gestampft? Weil wir haben jetzt bei dem Kohl ja jetzt mechanisch noch, dass der Saft austritt.
Nee, entweder man raspelt das einfach oder man dünstet das ganz kurz an.
Mhm.
Es kommt darauf an, wie hart das Gemüse ist. Und dann habe ich auch so eine Art Brühe, das ist Wasser mit ein ganz bisschen Salz und ein paar Gewürzen. Und dann gärt das auch.
Mhm.
Nach ungefähr 6 Wochen kann man das essen.
Ah, machst du es auch roh, das Gemüse dann?
Es kommt drauf an, welches Gemüse. Also wenn ich es geraspelt habe oder wenn es ein weiches Gemüse ist, kann ich es roh machen. Ich habe aber jetzt gesehen, bei Bohnen oder Blumenkohl ist es besser, man kocht es 2 Minuten.
Ah, okay. Vielen Dank. Kann man ausprobieren. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Das wievielte Jahr macht ihr das jetzt schon mit Slow Food zusammen?
Ich weiß es gar nicht. 10?
10 Jahre?
Sage ich mal. Ich kann gerade rufen. Iris, seit wann macht Slow Food und Bursch das zusammen? 4 Jahre.
Okay.
Wir sagen mal 4.
Gefühlte 10,
so ist es.
Okay, ist ein ja nettes Klüppchen. Also diese Slow Food-Leute, die sind ja sehr harmonisch zusammen, wie sie das hier so.
Ja, weil die alle dieselbe Einstellung zu Lebensmitteln haben.
Ja.
Ganz einfach.
Ist auch so die eure Hauptklientel, oder? Also ein Großteil
davon. Also nicht Slow Food speziell jetzt natürlich. Das ist halt ein spezieller Verein, der sich halt um alte Sorten, sehr geschmackvolle Sorten, regionale Sorten kümmert und sich dafür einsetzt. Das hat aber letztlich bei denen jetzt erstmal nichts mit Bio zu tun. Mhm. Oft ist es halt Bio, ja, aber das muss nicht Bio sein. Ansonsten legen die halt Wert auf Geschmack und Ursprünglichkeit.
Welche Berührungspunkte habt ihr noch mit Slow Food? Habt ihr irgendwie die Arche des Geschmacks? Da gibt es ja besondere Sorten, die dann kultiviert werden.
Ja,
oder?
Haben wir, genau. Ja? Also wir haben jetzt sowieso schon bei uns den Adventskohl. Das ist eine Wirsing-Sorte hier aus dem Gebiet zwischen Walberberg und Alfter. Die kommt wirklich ursprünglich hierher.
Ah, okay.
Das ist ein Arche-Passagier, nennen die das. Und wir sind jetzt gerade dabei, den Bergischen Butterkohl, den wir mittlerweile auch anbauen, als Arche-Passagier anzumelden.
Der haben wir letztes Jahr schon von gehört,
genau,
glaube ich, davon.
Genau, ja. Der muss halt bestimmte Kriterien erfüllen und dann wird das irgendwie quasi geprüft. Und dann hoffen wir, dass der als Arche-Passagier anerkannt wird, weil das wirklich ein Kohl aus dem Bergischen ist.
Ah, okay. Und diese Sauerkrautproduktion, die macht ihr ja jetzt einmal für Slow Food jetzt als richtiges Handwerk, aber ihr macht auch bei euch am Hof Sauerkraut, ne?
Ja, aber auch als richtiges Handwerk.
Ja, aber also nicht mit der Hand. Ihr stampft nicht mit der Hand?
Nein, oder? Wir stampfen mit den Füßen. Also es wird tatsächlich, es steht jemand im Fass und stampft. Das sind aber jetzt keine 10-Liter-Fässer, sondern 2000-Liter-Fässer. Und
macht ihr das alleine in dem Fass?
Ja. Da steht ein Mensch in dem Fass und stampft 3-4 Stunden, bis alles voll ist, Deckel drauf. Und dann warten wir 2 Wochen, dann kommt das nächste Fass.
Okay. Ich dachte, das wäre jetzt schon ein bisschen mehr maschinell.
Ja, also der Krauthobel, das ist eine Maschine. Mhm. Und dann gibt es halt ein kleines Fließband, dass das Kraut oben über den Rand vom Fass fällt. Aber der Rest ist Handarbeit, ganz klar.
Krass.
Ja.
Wir haben zwar verschiedene Kohlsorten heute verarbeitet. Welche sind das?
Weißkohl und Filderkohl. Mhm. Filderkohl ist eine ganz bestimmte Art des Spitzkohls, ist hauptsächlich aus den Fildern. Also da wird er eigentlich angebaut, da kommt er her. Ist ein sehr, sehr geschmackvoller, sehr großer Spitzkohl. Und kann man halt hervorragend zum Sauerkrautstampfen benutzen.
Macht ihr aus beidem Sauerkraut?
Ja, genau. Aber immer unterschiedliche Fässer. Also wir machen ein Fass Weiß, ganz normal Weißkohl und dann eben nochmal Filterkraut.
Wie lange liegen die Sauerkraut bei euch in den 2000 Liter Fässern dann?
Kommt immer so ein bisschen auf die Temperatur an. Mhm. Wenn es wärmer ist, geht es schneller. Wenn es kälter ist, dauert es einfach, weil die ganze Gärung natürlich sich in Gang setzen muss. Die Bakterien müssen ihriges dazu tun. Und wenn das alles richtig läuft, dann geht so ein Fass in 2-3 Wochen. Wenn es schön kalt ist, dann dauert es auch schon mal 5 Wochen.
Was ist aromatisch besser? Gibt es Unterschiede?
Ja, jeder Jeck ist anders, sage ich mal, und jeder hat einen anderen Geschmack, aber man kann schon sagen, dass der Filterkraut intensiver ist und auch feiner. Also sowohl im Geschmack als auch von der Struktur her.
Und jetzt, wenn es wärmer ist und er nur 3 Wochen gebraucht hat oder kälter und 6 Wochen, wie ist da die Aromatik? Unterscheidet die sich oder ist das...
Eigentlich nicht, es dauert nur länger.
Also,
aber letztlich kann man nie sagen, wie es wirklich wird, weil jedes Fass eigen ist. Also wir machen jedes Fass auf und sind immer überrascht, ob es nun klappt oder nicht. Und wie der Geschmack ist. Das kannst du nie vorher sagen.
Okay, setzt ihr noch irgendwas hinzu, außer die Gewürze, Salz? Oder wird da irgendein
Starkerkultur
oder irgendwas?
Ja, wir haben früher Buttermilch genommen, nehmen wir nicht mehr, weil im Kohl alle Bakterien vorhanden sind, die auch die Buttermilch dazu tun würde. Mhm. Brauchst du nicht mehr, daher ist es vegan. Es dauert halt noch ein bisschen länger.
Okay. Wie lange habt ihr dann so das 2000 Liter? Setzt ihr denn alles komplett selber ab oder habt ihr irgendwelche Abnehmer noch dafür?
Wir vermarkten das hauptsächlich selber.
Also auf den Märkten?
Auf unseren Märkten und dem Hofladen, ja genau. Ja, und wir haben jetzt angefangen, wir hören, denke ich mal, so im April auf und alle 2 Wochen machen wir ein Fass. Jetzt kannst du rechnen.
Oh wow, das ist viel, ja. Ja. Ist ja schön, dass es auch so einen Anklang findet, weil...
Ja, es ist eins von unseren Standbeinen, muss man ganz klar sagen. Wir sind aber auch wirklich einer der wenigen Höfe in Deutschland, die das überhaupt machen. Weil es einfach so eine irrsinnige Arbeit ist.
Ja, viele, die mit Sauerkraut in Berührung kommen, sind ja dann, machen eine Dose auf.
Genau,
wird dann gegessen, Dose auf vorgekocht. Oder auch,
genau, meistens pasteurisiert und das ist bei uns eben nicht. Das ist fassfrisch. Das macht den riesen Unterschied. Ja,
wenn ich jetzt beim Metzger Sauerkraut fassfrisch kaufe, ist das das ähnlich? Oder woran erkennt
man? Wenn das so ist, dass es fassfrisch ist, dann ist es fassfrisch. Also entweder ist es fassfrisch oder eben nicht. Das muss man immer
ist Pasteurisieren dann auch schon eigentlich Richtung vorgekocht?
Also, ja, genau, ganz okay, klar.
Also das heißt, wenn ich beim Metzger jetzt einen...
Wenn es pasteurisiert ist, ist es vorgekocht. Also dass man wirklich so ein Fass frisches kriegt, wie wir das kriegen, was keinerlei Temperatur abgekriegt hat, das ist sau, ganz, ganz selten.
Ja, ja, ich, also wenn die Leute jetzt nicht die Möglichkeit haben, jetzt hier auf den Hof zu kommen oder in den Wochenmarkt, wo bekomme ich sowas her? Wenn man es mit dem Metzger ist eigentlich die beste Anlaufstelle, um es zu versuchen, oder? Weil sonst...
bin ich echt tatsächlich überfragt. Dadurch, dass es halt so wenige gibt, die es wirklich machen, kann ich es nicht sagen.
Aber es ist schon spannend, wenn man so ein Sauerkraut, so ein rohes Sauerkraut verarbeitet, dass man auch steuern kann, wie weit man es kocht. Ne?
Also von der, ja, ganz genau.
Das ist schon, deswegen schätze ich eigentlich auch dieses rohe Sauerkraut, wenn ich es mache. Ja. Man kann es auch ein bisschen bissfester machen.
Ja, richtig.
Es ist halt dann nicht so eine
ganz... Ja. Also das ist halt das Schöne bei dem Sauerkraut. Man kann es sofort essen, man kann es aber auch erhitzen. Man muss es nie kochen. Grundsätzlich nicht. Also ist halt sehr, sehr flexibel in der Anwendung.
Mhm. Was habt ihr jetzt, ihr macht es bis April, das heißt, dann ist wie lange Ruhe? Bis November oder Oktober? Oder?
Ja, Oktober. Wir haben dieses Jahr im Oktober angefangen, hängt immer so ein bisschen von der Witterung ab. Dieses Jahr haben wir im Oktober angefangen und jetzt sind wir mittendrin.
Ja, und es ist, wie macht ihr das mit den Kohlen, wenn ihr dann im April seid? Ist das dann auch aus diesem Jahr der Kohl?
Das ist ja aus diesem Jahr der Kohl. Der wird irgendwann, den kann man wunderbar ernten und dann lagern. Dann wird er halt gelagert bei uns und immer so viel rausgeholt, wie wir brauchen, um das nächste Fass zu machen.
Ah, sehr schön. Was gibt es noch zum Sauerkraut? Was hast du noch zum Sauerkraut zu erzählen?
Ach.
Oder eine Anekdote? Hast du irgendwas...
Weiß ich gar nicht mal. Ich finde es das schön, was wir hier mit den Slowfoodern machen, dass man einfach hingeht. Also viele Leute, die hier kommen, müssen einen bestimmten Altersdurchschnitt überschreiten, weil sonst kommen die nicht. Also zu junge Leute kommen nicht, es sei denn, die werden von den Alten mitgebracht. Heute hatten wir Kinder dabei, die jetzt richtig im Fass gestampft haben, mit den Füßen.
Ja.
Genauso wie früher. Ansonsten.
Also die Hürde ist für die Leute, die kommen, nicht, dass ihr sagt, ihr dürft nicht jünger sein.
Nein, die Sache ist einfach, nur wer Erinnerung daran hat, wie gut so ein Sauerkraut schmeckt und wie es hergestellt wird, die Leute kommen, weil die das gerne nochmal machen. Die leben das quasi ihre Vergangenheit wieder auf. Mhm. Nochmal. Ne? Also wir haben heute jemand hier, die hat den Sauerkrauthobel ihrer Großmutter dabei. Und der ist jetzt 80 Jahre alt und war der Beste, der heute dabei war.
Funktioniert immer, sehr schön.
Funktioniert, ja.
Was, hast du vorher auch schon so viel Sauerkraut gegessen, bevor du hier auf dem Hof warst?
Nee, definitiv nicht. Also seitdem ich hier auf dem Hof bin, esse ich völlig anders und so weiter. Das ist, mein ganzes Leben hat sich komplett verändert, seitdem ich auf dem Hof lebe.
Ja.
Das muss ich schon sagen. Also sowohl was die Einstellung als auch das Essen angeht, es ist einfach, ja, wenn nur Bio ist, stellt sich um. So ist es.
Ja gut, du sitzt ja auch an der Quelle.
Genau,
richtig. Wäre ja Blödsinn, wenn du nochmal irgendwo in den Supermarkt Gemüse einkaufen fahren würdest.
Das passiert selten. In der Not frisst der Teufel fliegen, ja. Wobei ich das gar nicht schlecht machen will, ich habe einfach die Möglichkeit, hier mal dran zu kommen.
Ja. Hast du irgendein schönes Sauerkrautrezept, was du mit uns teilen möchtest? Irgendwas ausgefallen?
Ja, garantiert das Linsentöpfchen. Wir haben bei uns Sauerkraut mit Linsen und Kurkuma und Curry.
Das habe ich letztes Jahr
gegessen. Curry, Linsen, Sauerkraut. Sehr, sehr lecker. Das ist für mich einfach das leckerste Sauerkrautgericht.
Das wurde zur gleichen Zeit geguckt. Ne? Man hat Linsen und Sauerkraut aus einem Topf.
Genau. Oh, traumhaft. Sehr, sehr lecker. Das ist mein Favorite.
Ist noch was Ausgefallenes? Ich habe irgendwann gehört, Sauerkraut-Quiche oder irgendwas.
Eben, genau, Sauerkraut-Quiche oder sehr, sehr gut Flammkuchen mit Sauerkraut. Schmeckt natürlich auch großartig. Ne?
Legst du den roh drauf?
Roh drauf, fertig und dann ist gut. Sehr schön. Wie Zwiebeln halt, dann nur als mit Sauerkraut oder mit Zwiebeln und Sauerkraut.
Ja.
Ja.
Jetzt will ich noch ein paar Gemüse sagen, die jetzt Saison haben, wenn jetzt die Leute
in alle Kohlsorten überhaupt.
Kohl?
Kohl, jede Menge natürlich. Immer wieder Lauch und jetzt fangen wir langsam an mit Feldsalat, mit Postelein, mit Asiamix-Salat, also so eine kräftige Gewürzmischung von Salaten. Im Moment noch Mangold, Fenchel, also im Moment kriegt man noch jede Menge, muss man echt sagen.
Ja. Von Wurzeln, also Kartoffeln, Möhren?
Ja, Kartoffeln, Möhren, klar, Pastinaken, Petersilienwurzel, alles, was man an Wurzeln haben will, kriegt
haben
man im Moment.
Haben die eigentlich so übers Jahr irgendwann mal so eine die Zeit, wo sie am besten schmecken? Also, dass man sagt, jetzt sind wir mal neue Kartoffeln zum Beispiel.
Im Grunde immer dann, wenn sie Saison haben. Das muss man schon sagen. Ja. Also, wenn es jetzt ein Gemüse ist, was lagerfähig ist, dann habe ich da kein Problem zu sagen, dass auch Kartoffeln lange sehr, sehr lecker sein können. Ansonsten muss man gucken, was Saison hat. Ich würde immer gucken, was Saison hat und danach einkaufen.
Ja.
Es sei denn, ich will jetzt unbedingt irgendwas haben, was... Ne?
So, genau.
Also, rote Beete mit Grün gibt es halt nicht mehr. Es gibt noch rote Beete. Rote Beete mit Grün muss man halt in der Saison kaufen. Sonst kriegt
man nicht. Mit Grün heißt mit Stiel
und... Mit Blättern, genau. Die sind ja so lecker wie Spinat. Also noch leckerer eigentlich als Spinat.
Okay.
Und das ist ein Gedicht.
Ja, bei uns im Gemüseladen gibt es die noch ohne Grün.
Ja, in der Regel ist es so. Das ist ein bisschen traurig. Ich kann es insofern verstehen, als dass die Frische natürlich bei dem Grün viel, viel schneller abnimmt.
Ja.
Und wenn jetzt das Gemüse lange Wege hat, ist es sehr, sehr schwer, das frisch in die Supermärkte zu kriegen.
Ja.
Wir schaffen das, weil wir halt selber vermarkten. Deswegen haben wir eigene rote Beete immer nur mit Grün. Wir verkaufen den gar nicht anders.
Habt ihr auch Grün separat? Also nee. Ohne?
Nein, das nicht.
Okay. Ihr habt auch groß umgebaut, habe ich gerade eben im Vorbeigehen gesehen.
Ja, allerdings letzten April, also wir sind jetzt ein gutes halbes Jahr dabei, von 200 auf 600 Quadratmeter, das Vollsortiment vergrößert, wir sind ein bisschen jetzt auch in die Waschmittel reingegangen und ansonsten haben wir halt das, was wir am besten können, nämlich Gemüse bauen, in die Mitte des Ladens gestellt. Ja, dafür mussten wir leider umbauen.
Ihr habt aber auch noch mehr dabei, ne?
Also ja, natürlich. Ist ein bisschen vergrößert worden. Wir haben eine Schaubäckerei, wir haben die Küche, die haben wir aber auch schon lange. Das Bistro ist vergrößert worden oder überhaupt richtig eingerichtet worden. Also wir haben schon mächtig umgebaut.
Da sollte man sich also mal angucken. Kommen wir in der Nähe, ist mal vorbeikommen.
Das ist schon...
Gutes Sortiment Bio-Weine.
Ja, genau.
Habe ich gerade probiert. Ja.
Bio-Weine.
Entschuldigung, wenn ich gerade störe, aber es würde wahrscheinlich hilfreich sein für die Abrechnung, wenn ihr nochmal wiederholt, welchen Kohl zu welchem Preis, dann kann man sich das nämlich schon selber vorher so ein bisschen ausrechnen.
Ja, sehr gut. Ja? Sehr gut.
Ja,
dann sind wir eigentlich... erstmal?
Ja, vielen herzlichen Dank.
Ja, gerne. Tschüss.
Hallo, wer bist du?
Thorsten.
Was machst du hier?
Ich bin Slowfood-Mitglied in Köln und vor, glaube ich, 6 Jahren habe ich das erste Mal gestampft, weil mich grundsätzlich sowas interessiert, Dinge selbst zu machen, und Qualität kriegst du im Supermarkt nicht, auch nicht beim Metzger, weil es einfach dann immer pasteurisiert ist oder halt, ja, es ist einfach totes Sauerkraut, ne? Weil die Bakterien sind dann durch die Hitze schon alle platt und das hier lebt halt, das ein echtes Produkt, was man selber gemacht hat, und man kann es super verschenken, selber essen.
Jo, wie viel macht ihr?
10 Liter.
10 Liter?
Ja.
Wie lange reicht euch das?
Wir haben jetzt die letzten Reste vom letzten Jahr nochmal. Also es geht immer genau aus eigentlich.
Okay. Ja. Wie lange habt ihr es dann da stehen? Dann ein Jahr?
Wir holen es jetzt Nikolaus raus, frieren es dann ein und das kann man dann super auftauen.
Ah, okay.
Macht jetzt kaum jemand, aber wir sind total zufrieden mit dem.
Okay, bis Nikolaus, das heißt, ihr macht jetzt...
6 Wochen soll es, weil das halt das Filterkraut ist, das braucht ja nicht so lange.
Ja.
Das ist jetzt dieses Jahr auch sehr weich, also das kann schon eigentlich eher raus wahrscheinlich.
Sehr schön. Was macht ihr damit? Einfach nur Sauerkraut oder habt ihr ein paar Spezialrezepte, die ihr jetzt...
Quiche. Sauerkraut-Quiche, ne? Super. Mit Mett oben drauf.
Ja, das hört sich gut an.
Ja, genau.
Dankeschön.
Bitte.